Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Hallo, mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor hier in der Kirche für Siegen. Schön, euch zu sehen, schön hier zu sein, auch wieder freut mich einfach. Und wir starten in die Adventszeit. Letzte Woche war schon der erste Advent. Meiner Frau ist heute Morgen aufgefallen, dass wir gar keinen Adventskranz haben. Aber es ist schön, dass wir hier auf jeden Fall die Kerzen haben. Und wir starten heute in die Weihnachtsserie rein. Und ich möchte erst mit einem Vers starten. Höre auf guten Rat und nimm an, was man dich lehrt, damit du in deinem späteren Leben weise bist. Meine Frage jetzt an euch ist, ihr dürft gerne mal ein Handzeichen geben. Wer hat in den letzten 7 Tagen sich schon mal einen Rat eingeholt? Ihr dürft gerne mal Handzeichen geben. Also Rat bedeutet, hey, wie ist dieser Satz grammatikalisch richtig? Kann ich diese Hose anziehen oder nicht? Habe ich irgendwo noch Nutella an der Backe oder so? Also ein Rat eingeholt. Gerade mal kurz die Hände hoch. So, und wer von euch hat keinen Menschen gefragt? Der Jonas, ganz stolz. Ich auf jeden Fall nicht. Genau, also einen Rat einzuholen ist erstmal nicht einfach nur Wissen aufzunehmen, sondern ist erstmal jemand anderen zu fragen, ja, aus Erfahrung raus, ob man etwas tun kann. Und ich frage mich in meinem Alter, wie die älteren Generationen überhaupt überleben konnte, ohne Google, ohne YouTube, und heutzutage ohne künstliche Intelligenz, ja, was ja jetzt erstmal auch für uns ja auch neu ist, aber allein schon ohne Internet sich Rat dazu. Und ich glaube, dass es momentan die Hauptplattform ist, um sich Rat zu holen. Also auf jeden Fall ist es meine Hauptplattform, um mir Rat einzuholen. Zu fragen, kann man das noch essen? Einstellung am Smartphone, Steuern, was kann ich absetzen? Eine Kaufempfehlung oder wenn man sich etwas Neues kauft, einen neuen Bürostuhl ist gerade bei mir dringend, liegt oben auf, einen neuen Bürostuhl, dann erstmal zu recherchieren, auch sich einen Rat reinzuholen, zu schauen, hey, was lohnt sich denn für das Geld und was ist das Beste auch? Und da frage ich dann irgendwie das Internet nach einer Kaufempfehlung. Und mein Hauptrat, den ich immer wieder einhole, ist, vielleicht fühlst du es auch, was bedeuten diese Zeichen auf diesem Zettel, auf meinem T-Shirt? Wer kann mir sagen, was das Dreieck durchgestrichen bedeutet? Wer weiß, was das Dreieck durchgestrichen bedeutet, der darf einmal die Hand heben. Nee, das Dreieck durchgestrichen. Genau, ja, nicht bleichen, keine Ahnung, noch nie gehört. Aber und jedes Mal frage ich mich, was diese unterschiedlichen Zeichen bedeuten. Das ist für mich, wo das Internet ins Spiel kommt, wo ich mir Rat einhole. Hey, Mr. Google, was bedeuten diese Zeichen auf meinem die fragmentarischen Zeichen auf meinem T-Shirt. Oder ich glaube auch, dass es nie aufhört, dass wir unsere Eltern fragen nach Rat. Meine Mutter ist Krankenschwester in der Notaufnahme und mein Vater ist Gas-Wasser-Installateur, hat er gelernt. Das heißt, alles, was Waschbecken und Heizung zu tun hat, frage ich meinen Vater nach Rat. Und alles, was mit Krankheit zu tun hat, bei meinen Kindern, muss ich in die Kinderklinik fahren oder nicht? Ja, ist noch okay, muss nicht unbedingt dorthin fahren. Aber wir fragen auch unsere Eltern. Und ich glaube auch wichtig, dass wir eine Person um Rat fragen, ja. Und bei Rat geht's nicht nur um Fakten. Es geht nicht um ein Wissen, um einen Fakt, den mir irgendwie übermittelt wird, sondern es geht darum, aus einer Erfahrung einen Rat zu bekommen. Also, ich fand so schön, wie der Vers das am Anfang gesagt hat, aus dem Sprüchebuch, dass du später in deinem Leben weise bist. Also ist ja auch ein Ziel dabei. Nicht, dass du schlauer bist, sondern weise und schlau. Intelligenz ist ja nochmal ein Unterschied, den wir sagen, jemand ist intelligent oder jemand ist weise und hat Weisheit. Das unterscheiden wir ja da auch nochmal. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, wie das mit Fakten und mit Rat zum Beispiel ist. Wenn ich eine Haustür einbaue, ja, also wenn ich meinem früheren Schreinerleben eine Haustür einbaue, dann kann ich entweder nach den Fakten gehen, wenn ich die Holzwahl habe und ich möchte, was für ein Holz benutze ich für eine Haustür, für eine Außenhaustür, kann ich die Fakten einholen, die Dichte von Eiche, die finanzielle Also wie viel kostet Tannenfichte? Ich kann mir die Fakten einholen, aber ich kann auch aus der Erfahrung fragen, kann mein Meister fragen, hey, was für eine Holzsorte benutze ich am besten? Und dann sagt er mir, am besten ist für eine Haustür, spreche ich jetzt mal so, also Eiche zu benutzen, ne? Imprägnierte Eiche zu benutzen mit der und der Oberflächenbehandlung. Also da ist ein Rat, den ich mir einhole und nicht einfach nur Fakten, ja, Eiche quillt schwieriger in der Feuchtigkeit draußen, ist vielleicht besser wetterbeständig. Dann kann ich die ganzen Fakten haben, aber am Ende muss ich irgendwie eine Entscheidung treffen und ich brauche einen Rat. Und dann kommt damals mein Meister, der gesagt hat, hey Gerrit, dafür benutzt du am besten die und die Holzsorte. Also es ist nicht nur Wissen, sondern es ist irgendwie auch ein Rat, den wir bekommen. Bei uns, wir ziehen nächstes Jahr im Februar um, in eine neue Wohnung, einen neuen Ort. Und dann kann ich in meiner Lebenssituation, in der ich bin, Fakten sammeln. Ja, ich kann quasi schauen, okay, wenn ich umziehe, was ist die Pro- und Kontraliste, die man sich irgendwie macht auch. Oder wenn wir einen neuen Beruf anfangen auch, dann mache ich eine Pro- und Kontraliste. Aber genauso frage ich Freunde oder auch meine Eltern oder nahestehende Personen, frage ich um Rat. Hey, was denkst du in der Lebenssituation, in der ich bin, mit zwei Kindern, mit der Arbeit hier in Siegen und alles drumherum? Und dann frage ich um Rat, wo die Person mir sagt, hey, weißt du was, Gerrit, ich glaube, das ist gut, dass ihr umzieht und vor allem da an den Ort umzieht. Also Rat ist nochmal zu unterscheiden von einfach reinen Fakten. Ja, weil auch wenn ich reine Fakten habe, muss ich am Schluss eine Entscheidung treffen anhand der Fakten. Aber da kommt der Rat irgendwie ins Spiel auch. Und was ich am Anfang schon gesagt habe, KI löst gerade so Google ab. Ja, und allein nur ChatGPT, wenn du nicht weißt, was es ist, ist ein Chatbot, okay, also ist quasi, du kannst mit dem Computer quasi reden und der gibt dir eine Antwort, als wäre es eine Person. Ja, er redet quasi mit dir, als wäre es eine Person und hinten dran sind nur Server und Rechenzentren, die das irgendwie aus Wahrscheinlichkeiten und Fakten irgendwie zusammenwürfeln. Und allein nur die eine Plattform ChatGPT hat circa 800 Millionen User in einer Woche. 800 Millionen Menschen in einer Woche benutzen nur diese eine Plattform. Und ein anderer erschreckender Fakt, der jetzt gerade vor ein, zwei Wochen rauskam, dass die sogenannten KI-Chatbots 40% der Antworten erfindet. Ja, also der Chatbot gibt dir nie nicht eine Antwort. Er gibt dir immer eine Antwort, ja. Und zu 40% ist diese Antwort einfach nur von diesem Bot erfunden auch und nicht korrekt. Das heißt, es ist einfacher wie nie, überhaupt an einen Rat zu kommen durch Internet, durch KI und whatever. Aber genauso ist es so schwer, noch schwieriger geworden, guten Rat zu bekommen. Also überhaupt wirklich einen Rat zu bekommen, der gut ist, ja, und der wirklich auch in mein Leben reinspricht. Und wir als Kirche möchten uns in der Weihnachtszeit jetzt gerade in den nächsten Sonntagen, auch an Heiligabend, uns einen Vers anschauen in der Bibel oder eine Stelle im Alten Testament, und zwar im Buch Jesaja. Und im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, dort finden wir ganz viele Prophezeiungen, also Vorhersagungen, wo ein Prophet quasi das Kommen von Jesus vorhergesagt hat. Also schon hunderte Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, war dort zum Beispiel der Prophet Jesaja, das ist eine der dickeren Bücher im Alten Testament, der hat schon vorhergesagt und hat gesagt, da wird ein König kommen, der wird herrschen, und das ist eine Prophezeiung, eine Vorhersagung. Also er hat vorhergesagt, dass Jesus auf die Erde kommen wird. Und bevor wir uns den Vers anschauen, Jesaja-Buch ist relativ dick auch, und der literarische Kontext, ein bisschen versuche ich euch kurz zusammenzufassen. Der Prophet Jesaja klagt erstmal gegen die Könige, die in dem Land waren, die in dem Land in der Vergangenheit waren, aber auch der aktuelle König, der dort herrscht, weil sie sich alle gegen Gott gewendet haben. Also sie haben sich gegen das, was Gott ihnen eigentlich gesagt hat, wie sie regieren sollen, dagegen haben sie sich gewendet. Und das beklagt Jesaja. Und Jesaja sagt, hey, ihr wendet euch gegen Gott. Und er kündigt an, dass ein Gericht Gottes kommen wird. Ja, ist auch für uns schwer zu verstehen auch, aber da wird irgendwie ein Gericht vorhergesagt. Jesaja sagt auch die Worte Gottes und sagt, da wird ein Volk kommen, also die Nachbarvölker werden euch überrennen, also überfluten benutzt das Wort Jesaja auch. Also die Nachbarländer überfluten euer Land quasi, weil ihr euch gegen Gott gerichtet habt. Und der Point of No Return, der ist schon, ihr habt den schon überschritten. Ihr könnt nicht mehr zurück. Ihr müsst die Konsequenzen tragen von den Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Und das kündigt Jesaja an. Und das ist so der Punkt. Aber nicht nur die, er kündigt nicht nur das Negative an, das Gericht, sondern er kündigt auch Hoffnung an. Und das ist vor allem einer der Verse, die Verse, die wir uns jetzt anschauen, ist so, wo eine Hoffnung kommt. Auch aus dem, einmal das Düstere, das Land wird überfallen. Vielleicht kennst du auch die Stelle in der Bibel, wo es da quasi das Exil heißt, wo das Volk Israel ins Exil geschickt wird. Und das ist so der Anfang quasi, der Start davon. Und ein Theologe, der hat das so schön zusammengefasst und hat eigentlich gesagt, dass die ersten Kapitel des Jesaja-Buches eigentlich nur so ein, wie so ein Schild quasi hinstellt und wo drauf steht, Hilfe gesucht, Messias benötigt. Messias bedeutet Retter, ja, also quasi Hilfe gesucht. Wir brauchen, das Volk braucht einen Retter. Und bevor ich in die Textstelle jetzt reingehe, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Und genau, lass uns noch kurz zu Gott reden auch. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort auch. Ich danke dir, dass wir so viele Jahre danach noch da drin lesen dürfen auch und erkennen dürfen auch, wer du bist. Siehst, mit was wir heute Morgen hierher gekommen sind in der beginnenden Weihnachtszeit irgendwie, wo so viele Dinge in unserem Leben sind. Ich bitte dich darum, dass du uns Ruhe schenkst, dass wir dein Wort aufnehmen dürfen auch, dass du uns begegnest auch in deinem Wort auch, dass du uns Friede schenkst jetzt, heute Morgen auch. Amen. Und die Textstelle ist Jesaja 9, die Verse, ich lese die Verse 1 bis 6 vor, aber es wird vor allem um den Vers 5 in den nächsten Wochen gehen. Und ich lese vor, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn die Hoffnung jetzt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und du, und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Und hier in Vers 5, ne, da wird ein Kind ist uns geboren, das ist auch so ein typischer Weihnachtsvers auch, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruft auf seinen Schultern. Ne? Der Sohn, der uns geboren wird, auch oder vor 2000 Jahren geboren ist, Jesus, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, er wird König sein und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Und das sind nicht nur einfach Namen, sondern genauso hinter den Namen stecken auch Eigenschaften, auch, die wir uns genauer anschauen wollen. Wir wollen heute, vielleicht hast du das am Anfang schon gemerkt, wollen wir uns wunderbarer Ratgeber anschauen. Was es bedeutet, dass Jesus wunderbarer Ratgeber genannt wird auch. Und wunderbarer Ratgeber ist eines der oder Ratgeber generell ist ein sehr praktisches und sehr technisches Wort. Ist logisch, wenn jemand Ratgeber genannt wird, dann bedeutet das, dass er eine Person ist, die Rat gibt. Also eigentlich, ich tue etwas und bekomme dadurch diesen Namen auch. Und sehr praktisch, ne? Und relativ logisch auch. Und die Frage ist aber immer bei einem Rat, den ich quasi jemanden bitte um einen Rat oder jemand gibt mir einen Rat oder ich gebe jemand einen Rat, dann ist immer die Frage, was ist das Ziel? Also wir bleiben nochmal bei dem Bild von der Haustür. Wenn das Ziel der Haustür sein soll, die soll einfach nur wenig Geld kosten, soll schön aussehen, aber muss gar nicht so lange halten, ja, dann muss ich die nicht aus Eiche machen, weil das viel zu teuer ist, sondern dann baue ich das aus Tanne, Fichte, irgendeinem günstigen Holz, dann hält die vielleicht nicht so lang wie jetzt eine Eichetür, aber immer das Ziel ist immer die Frage so, also was ist das Ziel, der Outcome am Schluss, um dann auch einen Rat zu geben auch, ne? Also wenn ich irgendwo hinziehe und mein Ziel ist es, näher an der Arbeit zu wohnen, ja, dann treffe ich die Entscheidung anders, wie zu sagen, ich möchte ein soziales Umfeld haben, was meinen Kindern gut tut oder wo die Schule gut ist. Also das Ziel muss klar sein, bevor ich jemanden um einen Rat bitte. Und das Ziel der Person muss auch klar sein, wenn ich ihr einen Rat gebe. Ja? Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, was ist das Ziel, wenn wir Gott um einen Rat bitten? Und das Ziel wird am Anfang der Bibel, im ersten Kapitel 2 wird das schon genannt auch, nee, Kapitel 1 sogar, der Bibel wird schon genannt, Gott schafft den Menschen in einen Garten rein und Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild. Ja? Er schafft uns Menschen wie er, also in seinem Ebenbild ist auch, was bedeutet das, aber ein anderes Thema. Aber das ist, würde ich sagen, ist das allererste Ziel. Er schafft uns Menschen in seinem Ebenbild. Und wenn wir geschaffen sind in seinem Ebenbild, bedeutet das erste Ziel, dass wir die Ebenbildlichkeit Gottes widerspiegeln. Ja? Es setzt uns das Ziel unseres Lebens, wie wir leben, soll einmal sein, dass wir die Ebenbildlichkeit Gottes widerspiegeln. Der zweite Punkt ist, er setzt uns Menschen in einen Garten, Garten Eden oder Garten in Eden, wird's genannt. Und da wird das zweite Ziel auch schon gesagt, wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. In diesem Garten hat Gott unter den Menschen gelebt, ja, genauso wie es am Ende wieder sein wird. Gott lebt unter den Menschen, ja. Also nicht, wie wir jetzt sagen, Gott ist irgendwie unter uns, sondern face to face, also von Angesicht zu Angesicht, ist Gott mit Adam durch den Garten spaziert. Und genauso wird es am Ende auch sein, dass Gott unter den Menschen wohnt. Das erste Ziel, Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegeln. Und das zweite Ziel ist, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Einmal das, die horizontale Beziehungsebene, das Du und das Ich, ja, also den anderen zu behandeln, wie das Ebenbild Gottes, aber auch mich selber anzunehmen und mich selber zu sehen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Ja. Das vergessen wir auch oft, ja. Nicht nur das Du, sondern auch das Ich, auch mich selber anzunehmen, in dem, wie ich geschaffen wurde, in seiner Ebenbildlichkeit. Das ist einmal die horizontale Beziehungsebene und die vertikale Beziehungsebene. Jetzt kommt auch noch Mathematik hier, Dings rein. Aber nach oben halt Gemeinschaft mit ihm zu haben, also die Beziehung zu Gott, ja, dass die nicht verzerrt ist, nicht zerstört ist, sondern dass ich eine gesunde Beziehung habe zu meinem Schöpfer auch, der mich geschaffen hat. Ja, die horizontale Ebene, das Du und das Ich, aber auch die Beziehung zu Gott. In allen Geboten, die wir lesen, 10 Gebote, whatever, immer finden wir die zwei Ebenen, immer finden wir die horizontale Ebene, du und ich, unter uns Menschen, und die vertikale Ebene, finden wir immer. Sünde zerstört die horizontale Beziehungsebene zu dem Du und zu mir, und es zerstört die vertikale Ebene zu Gott und mir. Das mal so nebenbei. Und wenn wir jetzt schon beim Schöpfergedanken sind, Gott schafft uns Menschen, ja, muss der Schöpfer ja am besten über sein Geschöpf Bescheid wissen. Er weiß am besten, wie das, was er geschaffen hat, funktioniert. Hier auch wieder sehr technisch gedacht von mir, ja, aber ich versuche dir das zu verdeutlichen, zu zeigen. So bin ich halt, ich bin einfach sehr technischer Mensch. Könnt ihr das erkennen? Das ist leider nicht meine. Ja? Das ist eine Siebträger-Kaffeemaschine. Und der Erfinder die Person, die diese Maschine entwickelt hat oder auch gebaut hat, die weiß am besten, wie diese Maschine funktioniert. Die weiß, was die beste Wassertemperatur ist für diese Maschine. Die weiß ganz genau, ab was für einer Wassertemperatur Dinge in der Maschine kaputt gehen. Dichtungsringe, was auch immer. Sie weiß aber auch, was der perfekte Druck ist für diese Maschine. Man sagt 9 Bar, aber wenn es zu viel ist, dann geht die Maschine kaputt. Wenn es zu wenig ist, wird das beste Resultat nicht erreicht, was diese Maschine eigentlich erreichen soll. Ja, sie weiß, was für ein Wasser am besten da reinkommt, und was sie auch langfristig zerstört, ja, dass kein Kalk rein soll. Also der Schöpfer, der Erfinder dieser Maschine weiß am besten Bescheid, wie diese Maschine funktioniert. Ja, wenn ich da in so eine Kaffeemaschine Milch reinfülle, Habe ich mir früher als Kind gemacht, als ich meinem Papa Kaffee gemacht habe, ja, weil ich gedacht habe, ist ja logisch, dann ist es Milch schon direkt im Kaffee. Das macht aber die Maschine, könnte es kaputt machen. Und so ist die Maschine auch nicht gedacht. Ja, der Schöpfer, der Erfinder der Maschine hat sich das anders gedacht. Und ich finde das so schön auch zu sehen, das zu übertragen auf den Schöpfergott, der uns Menschen geschaffen hat. Und dieser Gott weiß am besten, jetzt komisches Wort, wie wir funktionieren, sehr Technik, aber was unser Zweck ist auch und was uns gut tut, ja, und was gut für uns ist und auch was schlecht für uns ist und was uns auch einfach kaputt macht auch. Und da finde ich den Gedanken auch bei Sünde, wo wir immer denken, da ist der Gott mit erhobenen Zeigefingern, der sagt, das macht dir Spaß, das darfst du nicht. Nein, das so funktionieren wir nicht, das macht uns kaputt. Zu hoher Druck, ja, falsches Wasser, ja, es ist, die Temperatur ist zu heiß in der Maschine, was auch immer. Aber Gott kennt den Menschen, Gedanken, Herz, Sinn und Zweck, denn er hat ihn entworfen. Er weiß am besten, wie wir funktionieren. Und wenn wir jetzt in diesem Ratgedanken bleiben, ist die Frage, wollen wir überhaupt seinen Rat hören? Wollen wir überhaupt den Rat Gottes hören? Weil wenn ich einen Rat höre, heißt es nicht immer, dass die Person mir auch das sagt, was ich hören möchte. Ja, ich bekomme auch momentan Supervision und Coaching mit der Person. Und wenn ich mit dem über mein Leben rede und dem eine Situation schildere und sage, bin fest davon überzeugt, dass ich richtig handle und richtig reagiere darauf, und der mich spiegelt und sagt auf einmal, nee, Gerrit, das ist, aber da ist jemand, der mich herausfordert auch, ne? Ich frage ihn um einen Rat und er fordert mich heraus, um neu zu denken, um zu sehen, stimmt, das tut mir gut und da habe ich falsch gehandelt auch. Berater sollen auch herausfordern. Und das tut Gott ja auch selber. Er fordert uns, Jesus fordert uns mit seiner Lehre aus, ne? Oder er fordert uns heraus. Wenn wir uns die Bergpredigt anschauen, wo wir die Predigtserie auch dieses Jahr hatten, wenn wir uns das durchlesen, nicht nur moralisch-ethische Dinge, wie wir handeln sollen, aber wenn wir da lesen, wir sollen unsere Feinde lieben, das sind Dinge, die uns herausfordern in unserem Leben. Die sind nicht so einfach irgendwie umzusetzen auch, ne? Wo Liebe und Demut groß geschrieben wird, wo ich auf Böses mit Liebe reagieren soll. Völlig konträr zu dem, was in dieser Welt gelebt wird und wie Menschen in dieser Welt handeln. Völlig dagegen auch, ne? Und das fordert mich heraus, meinem Gegenüber irgendwie, ja, im Umgang mit Finanzen, Umgang mit meinem Chef, meinem Arbeitskollegen, aber auch Umgang mit Sexualität oder Umgang mit meinem verstrittenen Bruder, der sich wirklich daneben benommen hat und sich immer noch nicht bei mir entschuldigt hat. Aber wie ist mein Umgang mit dieser Person? Ja, und wo reagiere ich da auf Böses mit Liebe und in Demut darauf? Und seitdem ich Vater bin, habe ich in den letzten Jahren etwas gelernt. Und zwar habe ich gelernt, dass wenn wir, oder auch so konnte ich auch meine Eltern besser verstehen, wenn wir in einer Situation sind, in der wir erzogen werden, dann mögen wir das nicht, also dann finden wir das nicht gut. Ich muss jetzt gerade mal kurz, okay, ich gehe mal kurz hier weiter, das war nämlich die Zeit, genau. Dann guckt ihr nicht die ganze Zeit auf die Kaffeemaschine, sieht sehr lecker aus, aber... Also wenn ich in der Situation bin, wo meine Eltern mich erziehen, finde ich das nie gut, was sie sagen. Ist ja logisch. Meine Tochter steht morgens auf und sagt, Papa, ich möchte gerne Süßigkeiten haben. Und wenn ich ihr sage, ist glaube ich nicht gut zum Frühstück schon Gummibärchen zu essen, ja, das ist mein Rat, den ich ihr gebe und auch erziehe und sage, du bekommst keine Süßigkeiten, dann versteht sie das natürlich nicht. Ja, also wenn wir in der Situation sind, wo wir erzogen werden, gefällt uns der Rat nie. Vielleicht wenn du an deine Jugendzeit denkst oder vielleicht noch in deiner jüngeren Zeit drin bist und deine Eltern dir einen Rat geben, vielleicht hast du so Räte oder Dinge in deinem Kopf, was deine Eltern dir mal gesagt haben und heute als erwachsener Mensch schaue ich drauf zurück und sag, war vielleicht gar nicht so doof, was meine Mutter damals gesagt hat, oder? Aber wenn ich in der Situation drin bin, dann will ich den Rat natürlich nicht hören, ja? So ist es da auch in mit der Beziehung von meiner Tochter, ja? Wo ich als Mensch, aber auch als Papa, versuche ich da eine Entscheidung zu treffen. Und ich bin der Meinung, herauszufinden, versuchen zu wissen, was gut für mein Kind ist. Ja, nicht zu viel Bildschirmzeit, nicht zu viel Zucker, zeitiger ins Bett gehen. Und Papa ist ja erstmal eine Rolle. Jeder, der irgendwie Vater oder Mutter ist oder Elternsein ist erstmal eine Rolle, wozu wir keine richtige Ausbildung haben, kein Studium, sondern man kommt sehr schnell in diese Rolle rein und muss sehr schnell lernen. Das heißt, wir sind ja auch fehlbare Menschen auch, die versuchen herauszufinden, was gut ist für mein Kind. Und aber wie viel mehr weiß Gott Bescheid, unser Vater im Himmel, was gut für uns ist. Ja, noch mehr als ich überhaupt mir erahnen und versuchen zu wissen, was gut ist für meine Tochter auch. Wie viel mehr weiß Gott im Himmel, der Vater im Himmel, was gut für dich ist und für dein Leben ist. Was braucht deine Seele gerade? Ja, eine Erholung auf dem Sofa mit Doomscrolling, also im Social Media scrollen, oder wirklich Stille in seiner Gegenwart. Ja, ein YouTube-Video zum Einschlafen, ich predige ganz viel zu mir selbst, ja, oder einen Psalm zum Runterkommen zu lesen. Was braucht deine Seele wirklich auch und was ist gut für dich auch? Aber er ist nicht nur unser Ratgeber, was der technische Begriff ist, sondern er wird wunderbarer Ratgeber genannt. Und das Wunderbar ist nicht so, ach, der ist wunderbar, der Ratgeber, oder? Heute ist wieder ein wunderbarer Sonntag, oder? Haben wir nicht einen wunderbaren Gottesdienst heute? Das Wort wunderbar ist im Hebräischen Pele und bedeutet Wunder. Und Wunder ist etwas für uns Menschen Unerwartetes oder was Außergewöhnliches. Es bezeichnet etwas, was unsere menschlichen Erwartungen überschreitet. Also nicht einfach nur, ach, wie schön das ist, wie toll ist denn dieser Ratgeber, sondern es überschreitet unsere menschlichen Erwartungen. Es ist außergewöhnlich für uns. Wir können es gar nicht verstehen auch. Und in der Beziehung zu Gott zu denken, vielleicht kennst du es auch, wenn du zum Arzt gehst und du hast vorher schon eine Diagnose. Und du weißt schon, du willst eigentlich nur zum Arzt und willst eigentlich nur deine Krankengymnastik verschrieben bekommen oder das richtige Medikament. Du kommst quasi schon mit einer Diagnose und der Arzt muss nur noch einen Stempel drunter geben und dann ist es so. Ich war zuletzt beim Arzt, bin ich genauso da hingegangen mit dieser Erwartung, habe schon alles fertig gehabt und er hat mir aber die richtige Diagnose geschildert. Und es war eine komplett andere. Aber wo ich manchmal glaube, wo wir auch zu Gott genauso mit dieser Erwartung hinkommen und wissen schon alles, wir wissen schon alles genau fertig und wissen, was wir brauchen. Sagen eigentlich Gott auch noch, wie er darauf reagieren soll. Also Gott, ich brauche da jetzt ein Wunder, aber das soll, so und so soll das funktionieren. Hey, ich brauche einfach mehr Geld. So, hey Gott, ich brauche ein Haus. So, ich brauche irgendwie eine Bleibe, ein Haus, ein Eigentum, dann, oder ich brauche einen Partner. Ich brauche nur einen Partner, oder ich brauche nur mal Urlaub. Gott, mach mal ein Wunder, dass ich irgendwie einen Urlaub geschenkt bekomme oder was auch immer. Wo wir schon mit einer Erwartung hinkommen und sagen, Gott, das Wunder brauche ich und so soll das funktionieren. Und oft gibt Gott, oder nicht oft, aber manchmal gibt Gott eine Antwort, die komplett anders ist, ja, wo ich vielleicht merke, okay, Gott möchte gerade gar nicht, dass ich die Arbeitsstelle wechsle. Gott möchte gar nicht, dass ich nach einem Haus suche, was auch immer, keine Ahnung, was dein Thema ist auch, ne? Aber sich da bereit zu machen, zu hören, was Gott wirklich für einen Rat für dich über hat auch. Das ist der nächste. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Erwarten wir, dass dieses erstmal unangenehme Ratschlag zu einem Wunder führen kann. Also wenn wir uns die Bibel durchlesen und das, was Gott uns rät, erwarten wir, dass diese unangenehmen Dinge, die dort angesprochen werden, was es auch für immer für ein Thema bei dir ist, dass daraus ein Wunder passieren kann. Und das ist eine Erwartungshaltung. Und wie am Anfang gesagt, wenn wir uns die Bergpredigt anschauen, die ist ziemlich unangenehm in ganz vielen Dingen, was dort gesprochen wird von Jesus. Und ein Thema, was bei uns zum Beispiel als Familie unbequem ist und unangenehm und einfach nervig ist, ist, was uns auch herausfordert, ist das Thema Finanzen. Ja, wo, wenn man eine Ehe eingeht, dann kommen zwei Menschen mit unterschiedlichen Prägungen über ein Thema zusammen und dann kann das herausfordernd werden. Ja, das Leben kostet Geld, wir müssen Dinge bezahlen. Früher nie verstanden, aber Wohnung muss bezahlt werden, Auto muss bezahlt werden, ich brauche was zu essen. Ja, dann habe ich einfach auch noch Geld, muss ich sparen für Urlaub, für Autoreparaturen. Und dann habe ich irgendwie auch Freunde bei uns jetzt oder Projekte, die ich mit Spenden unterstütze oder in Dienst unterstütze oder Kirche oder was auch immer. Und irgendwann, wenn dann alles dann weg ist vom Konto, möchte ich mir aber auch irgendwie manchmal auch Sachen gönnen halt. Also manchmal möchte ich auch, keine Ahnung, einfach mal ins Kino gehen oder gut essen gehen. Und das ist ein Thema, wo wir merken einfach, das fordert uns heraus auch, gesund mit Finanzen umzugehen und zu merken und auch nicht frustriert zu werden und wirklich auch in Gottes Wort reinzuschauen, was für einen Rat gibt uns Gott darüber. Und ich möchte an dem Beispiel einmal zeigen, was es bedeutet, einen Rat einzuholen und nicht ein Gesetz oder ein Gebot Gottes einzuholen. Das ist zum Beispiel aus der Bergpredigt Matthäus 6, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Bis dahin alles gut und dann kommt der entscheidende Vers. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus gibt hier kein Gebot oder irgendwie hier, gib dein ganzes Geld weg, Spende und lila, was auch immer, sondern er sagt, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich möchte gar nicht jetzt über Finanzen oder irgendwie über das Thema reden, aber das, weil es bei uns so präsent ist oder einfach ein Thema ist, oder? Ist Reichtum kann dein Herr werden, Geld kann dein Herr werden, dein Götze werden, ob du Geld hast oder auch wenn du kein Geld hast. Was dein Herz mit dir macht auch, egal ob du viel Geld hast oder gar kein Geld hast, ist egal. Es kann dein Götze werden und es kann, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und Jesus gibt hier einen Ratschlag und er sagt, hey, das ist das, ne? Behüte dein Herz, was in den Sprüchen auch steht, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja? Also es ist eine Warnung, ein Rat, hey, pass auf dein Herz auf. Hier gibt keine Finanzberatung hier, sondern pass auf dein Herz auf, wem du hier dienst. Und dann bei uns jetzt konkret ist Matthäus 6, Vers 33, ein paar Verse später, ist unser Traufvers, ne? Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Ja, ist kein Automatismus. Ich möchte hier nicht predigen, ihr müsst euer Geld weggeben und dann werdet ihr ganz reich belohnt. Nein, aber es ist eine Vertrauenssache, die unser Herz anspricht. Ja, das ist ein Rat, den ich einhole und wo ich den wunderbaren Ratgeber frage und erwarte ich, dass da etwas für mich Unerwartetes passiert, was Außergewöhnliches passiert, ja, dass ich versorgt werde oder was auch immer ich wirklich Reichtum dazu bekomme in einem anderen Sinn und Zweck. Ja. Und was ist dein Thema? Ich habe jetzt ein Thema angesprochen. Was ist dein Thema, wo du einen Ratschlag brauchst, ne? Wo die Lehre Jesus dich wirklich herausfordert? Ja, ich spreche nochmal das Thema Sexualität an, weil es einfach ein Thema bei uns Männern ist. Ja. Ich war letzte Woche auf einer Jugendfreizeit als Redner. Das ist einfach unser Thema. Und was ist dein Thema, wo du Rat brauchst? Wirklich. Oder vielleicht ist bei dir Zorn in einer Beziehung, vielleicht ist es dein Gebrauch von Alkohol, vielleicht aber auch einfach da zu bleiben, wo du jetzt gerade bist, in der Arbeitsstelle, ja, in dem Ort, wo du gerade wohnst, in was, name it, da, wo du gerade bist, vielleicht sollst du genau da bleiben, wo du gerade bist. Was ist dein Bereich, dein Thema, wo du einen Rat brauchst? Wo brauchst du gerade Rat? Und wo brauchst du ein Wunder? Und das ist ein wunderbarer Ratgeber, ja, die eine Erwartung voraussetzt. Erwarten wir, dass Gott ein Wunder tut aus dem. Und ich möchte dir drei Dinge mitgeben noch, wie du Rat bekommst. Lies Gottes Wort. Sprüche, ich habe ganz viele Verse aus dem Sprüchebuch genannt. Da sind Ratschläge drin, das ist ein Buch der Weisheit, ja, wo Ratschläge drin sind, ja. Oder auch die Bergpredigt ist herausfordernd, aber es, wo Gott uns oder Jesus uns einen Rat gibt, ja. Einmal lies sein Wort, aber sprich mit ihm und höre. Ja, wo ist deine Gebetszeit in deinem Alltag, wo du zu Gott sprichst auch und auch auf Gott hörst auch? Wo spricht Gott zu dir? Wo gibt Gott dir, also wirklich akustisch einen Rat? Das geht. Ja, das gibt es, dass Gott zu uns auch akustisch spricht. Und manchmal macht er es auch nicht, manchmal spricht er auch nicht akustisch. Aber habe ich überhaupt diesen Raum in meinem Alltag, wo Gott reden kann, wo ich Gott, mit Gott reden kann auch? Und nicht vom Essen irgendwie, hey, danke, segne den Cheeseburger und whatever, sondern wirklich, wo habe ich diese Zeit in der Gemeinschaft mit Gott? Und das Dritte, was wir auch nicht unterschätzen sollten, erwarte, dass er durch Menschen zu dir spricht. Ja, wir lesen in der Bibel ganz oft, dass Gott Engel schickt, um eine Botschaft zu überbringen. Ja, da auch in der Weihnachtsgeschichte genauso. Und erwarte ich, dass auch der Rat von einem Freund, ja, von einem Bruder oder einer Schwester hier im Herrn auch zu dir spricht, dass es ein Rat Gottes sein kann auch. Ja, dass dort auch Gott zu uns durch Menschen sprechen kann. Und dieses Licht, was Jesaja auch dort beschreibt, das Kommen, ja, das wollen wir am 24.12. feiern, ja. Ein wunderbarer Ratgeber, der er sein möchte. Nicht ein Spielverderber, der dir nichts gönnt, sondern ein starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Vertraue auf den Ratschlag Gottes und glaube ich daran, dass daraus etwas Unerwartetes passieren kann. Etwas Wunderbares, was meinen Verstand übersteigt. Und Jesus, das ist unsere Erwartung. Darauf wollen wir hoffen, dafür wollen wir beten und bitten. Du siehst unsere Themen. Du siehst mein Thema auch. Persönliches Thema auch, wo ich um Rat bitte auch und der herausfordernd ist und der unangenehm ist in ganz vielen Bereichen auch. Und ich bete, dass du uns da die Augen öffnest und uns in Liebe begegnest, als liebevoller Gott, der uns liebt, wirklich unsere Geschöpfe, ja, uns Kinder wirklich liebt auch und uns zeigst auch, was uns gut tut auch. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.